SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
Kinderpornos, schwere Waffen, Drogen oder gefälschte Produkte. Im sogenannten Darknet, da findet man alles. Denn das Darknet ist der versteckte Teil des Internets, der einem die Anonymität so gut wie garantiert. Also eine super Möglichkeit für Kriminelle. Aber hier können sich auch Oppositionelle verstecken und absprechen. In Syrien zum Beispiel, da nutzt man das Darknet, um nicht vom Islamischen Staat aufgespürt zu werden. Und auch im Saarland wird das Darknet genutzt, mehr oder weniger legal. Das Darknet, Fluch, Segen oder beides? Dieser Frage sind Katrin Aue und Sabine Wachs in unserem heutigen Land und Leute nachgegangen.
Die Lindenstraße im Februar. Wie so oft ein hochbrisantes Thema. Das Darknet. Klaus Beimer und Philipp Sperling unterhalten sich.
Ist wieder ein Darknet?
Ja.
Ui, ui, ui.
Jetzt nicht ernsthaft, oder? Das Darknet als Ausgeburt der Hölle?
Nein, aber es ist auch der Ort, wo man Waffen, Drogen und Kinderpornos kaufen kann, oder?
Ja, okay, das mag sein. Aber vor allen Dingen ist es der Ort, an dem man anonym surfen kann. Und frag mal irgendeinen Dissidenten in Russland oder einen Schwulen in Ägypten oder einen Whistleblower, wie wichtig das ist.
Das Darknet, der gesetzlose Untergrund des Internets, den man nur mit einer speziellen Software betreten kann. Anonymität ist dort so gut wie garantiert. Das ist verlockend für Waffenhändler, Drogendealer und Kinderpornoanbieter. Andererseits kann es aber auch lebensrettend sein, zum Beispiel für Oppositionelle in Diktaturen, die sich austauschen wollen. Und überhaupt, seit den Enthüllungen von Edward Snowden haben immer mehr Bürger Angst davor, im Internet auf Schritt und Tritt von Geheimdiensten oder Großkonzernen verfolgt zu werden. 16% der Deutschen nutzen deshalb regelmäßig die Anonymisierungssoftware Tor, wie der Internetbranchenverband Bitkom herausgefunden hat.
Die Reise ins Darknet ist simpel. Am einfachsten gelangt man über die Software Tor hinein. Einen Browser, der ähnlich aussieht wie Firefox oder Google Chrome, kann sich jeder im Internet runterladen und auf seinem Computer installieren. Nach ein paar Mausklicks geht es dann in die Anonymität.
Ich würde sagen, dann starten wir mal den Rundgang durchs Darknet. Und zwar fangen wir mal an. Ich würde sagen, die einfachste Möglichkeit, euch mal einen kleinen Überblick zu geben, was es denn so alles in den dunklen Sparten des Internets so gibt, gehen wir mal am besten ins Hidden Wiki. Das ist quasi so eine Art Übersichtsseite über alle möglichen Arten von Seiten, die es halt gibt. Alle möglichen Unsinn von Whistleblowing, Forum, sozialen Netzwerke, sichere E-Mails, irgendwelche Blogs, wie man sich im Internet anonymisiert etc. Das ist eigentlich so würde ich sagen, der beste Ausgangspunkt für Leute, die einfach mal so ein bisschen schauen wollen, was gibt es denn alles.
Akan Yüzügüzel nimmt uns mit ins Darknet. Der IT-Sicherheitsstudent von der Uni Saarbrücken kennt das Darknet wie seine Westentasche, die dunkle Seite des Internets. Auf ihn übt sie eine Faszination aus.
Ich würde es mal so ausdrücken, dass ich eine studienorientierte Neugier habe und dementsprechend eigentlich schon gerne einfach mal sehen will, was theoretisch möglich ist und was praktisch auch genutzt wird, einfach weil es mich persönlich einfach interessiert. Also nicht, dass ich die Dienste in Anspruch nehmen würde, aber ich würde gerne wissen, was man theoretisch da machen kann.
Er zeigt uns die sogenannten Marktplätze im Darknet. Hier werden Drogen, Waffen, gefälschte Dokumente und vieles mehr angeboten, alles im Schutz der Anonymität. Weder Anbieter noch Käufer können identifiziert werden, denn die Software Tor verschleiert die IP-Adresse des Nutzers. Eine Verbindung läuft über mehrere Server und so lässt sich nicht mehr nachvollziehen, wer im Tor-Netzwerk auf welchen Seiten surft, wer welche Seiten bereitstellt. Wie genau das funktioniert? Professor Michael Backes, Direktor des Centers for IT Security, Privacy and Accountability, kurz CISPA, an der Universität des Saarlandes, erklärt das Prinzip so.
Ich mache ein Beispiel aus der realen Welt. Sie wollen eine Nachricht zu einem Freund in Japan schicken. Ja? Was Sie machen ist, Sie suchen sich drei Personen auf dieser Welt aus. Die Personen sind die Server im Tor. Ja? Diese drei Personen sind Ihre Mittelsmänner. Den müssen Sie vertrauen, nicht unbedingt allen, aber wenigstens einer sollte dabei sein, der okay ist, besser mehr. Und was Sie machen ist, Sie nehmen Ihre Nachricht und machen sie in eine Kiste. Und die kleine Kiste machen Sie in eine mittelgroße Kiste. Und die mittelgroße Kiste machen Sie in eine große Kiste. Also Sie machen quasi die Nachricht mit drei Schichten.
Wie die Schichten einer Zwiebel. Die Schichten der Zwiebel schützen ihr Innerstes, das Tor-Netzwerk schützt durch die Schichten seine Nutzer. Bleiben wir bei dem Beispiel des Päckchens, das zu einem Freund nach Japan soll. Die ursprüngliche Nachricht steckt in 3 verschlossenen Kisten.
Wichtig ist, dass jede Partei eigentlich nur weiß, wo genau kommt die Nachricht jetzt genau im letzten Schritt her und wo geht sie hin. Also der zweite Mittelsmann kennt nur den ersten Mittelsmann und den dritten. Aber er kennt nicht das Ziel oder den Ursprung. Der erste Mittelsmann kennt den Ursprung und den zweiten Mittelsmann, aber nicht den dritten und nicht das Ziel. Das heißt, keiner von diesen Mittelsmännern oder Servern hat einen Blick, einen globalen Blick, dass er sagen könnte, was ist denn Ursprung und Ziel kombiniert. Das ist einfach nicht möglich. Ja? Und das ist die ganze Idee des Tor-Netzwerks und die ist auch erstaunlich simpel und effizient.
Ein einfaches System, das zwar im Ursprung anders gedacht war, das aber jetzt Kriminellen die Möglichkeit eröffnet, im Tor-Netzwerk illegale Dienste und Produkte anzubieten. Akan surft mit uns auf einer der großen deutschen Seiten für Drogen.
Hier hat man die Auswahl zwischen Cannabis, LSD, Ecstasy, Speed, Kokain, MDMA. Was denn interessant? Ach, Kokain ist jetzt interessant. Klicken wir mal drauf und schauen uns mal an, was der so dafür verlangt. So. Also hier steht Lieferzeit sind 1 bis 2 Tage. Es wäre kolumbianes Kokain, 80%. Kostet 115 Euro pro Gramm. Und gehen wir ein bisschen runter. Da seht ihr auch ein Bild vom Produkt. Und der Versand, sicherer Versand aus Deutschland, da siehst du, man kriegt sogar in Deutschland. Es wird in Luftpolstern und Pappumschlägen versandt, das nicht fühlbar oder erriechbar ist. Und man kann sich aussuchen, wie man es will. Ein Brief ohne Unterschrift, einschreiben oder Paketversand.
Bezahlt wird die Droge wie alles andere im Darknet mit Bitcoins, einer virtuellen Währung. Ein Bitcoin ist im Moment ein bisschen weniger als 400 Euro wert. Bitcoins erhalten Nutzer in virtuellen Wechselstuben. Dort tauschen sie Euro in Bitcoin, ähnlich wie ein Reisender Euro zum Beispiel gegen britische Pfund tauscht. Das Gramm Kokain könnte Akan, wenn er wollte, auf diesem Marktplatz für 115 Euro oder für rund 0,3 Bitcoin kaufen. Eine Garantie dafür, dass es nach Bezahlung tatsächlich geliefert wird, gibt es nicht. Auf der Seite stehen allerdings zahlreiche Bewertungen von Nutzern, die hier Drogen bestellt haben. Bewertungen in dem Stil, wie sie auch auf Amazon oder anderen Plattformen im Internet zu finden sind.
Ich gehe mal runter zu den Seiten. Okay, und da kann man gucken. Das Coca kam in Pulver voran. Relativ, das ist ein richtiges Review, wie als würde man bei Amazon Reviews lesen. Also hier steht zur Ware, das Coca kam in Pulverform an, relativ kristalline Optik des Pulvers. Ich habe mich jedoch lernen lassen, dass dies nicht immer etwas über die Qualität aussagt. Ich freue mich schon auf den Konsum und kann danach ein Feedback zu Potenz und Wirkung nachreichen. Es kann natürlich sein, dass sowas gefaked ist. Natürlich ist es jetzt nicht so schwer, sowas zu faken, also einfach um Leute zu kriegen. Aber der hat jetzt schon so viel gemacht, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann.
So einfach wie Drogen kann sich ein Nutzer auch kleinere Waffen, zum Beispiel Pistolen oder Ähnliches bestellen. Selbstverständlich gibt es auch Munition. Auf den Übersichtsseiten stehen die direkten Links zu Seiten wie Euroarms oder UK Guns. Je tiefer man allerdings in die illegalen Kanäle des Darknet eindringen will, desto komplizierter wird es. Einen Auftragskiller oder Kinderpornografie findet auch der Darknet-Kenner Akan nicht über einen Link auf der Übersichtsseite. Da, sagt er, müsse man schon Aufwand betreiben und graben.
Wenn wir das Ganze als Eisberg sehen, also die Spitze des Eisbergs, die über dem Wasser ist, die kennt jeder. Und wir sind jetzt schon, im Moment sind wir so 5 bis 10 Meter tief, aber um halt wirklich so Auftragsmörder, Organe, Kinderhandel, das gibt's ja alles, da muss man schon 100, 200 Meter tief gehen.
So tief gehen, bildlich gesprochen, Max Schmidt und seine Kollegen aus der Abteilung Cyberkriminalität bei der saarländischen Polizei. Sie ermitteln natürlich auch im Darknet.
Wenn die Polizei nur auf der hell erleuchteten Straße spazieren geht, sieht man natürlich in den dunklen Nischen nicht, was dort passiert. Die Polizei bewegt sich auch dort. Es wäre ja fatal, wenn man diesen Bereich außer Acht lassen würde.
Max Schmidt und seine Kollegen beobachten, dass sich immer mehr Kriminalität aus der echten Welt ins Internet und speziell ins Darknet verlagert. Fast 4000 Taten mit dem sogenannten Tatmittel Internet wurden 2014 im Saarland angezeigt. Kriminelle im Darknet aufzuspüren, für die Polizei ist das ein schwieriger Job.
Die Polizei muss sich auf diese geänderten Modus operandi einstellen, so dass man es ganz grob schon als Hase- und Igel-Spiel oder Verfolgung bezeichnen kann. Die Straftäter nutzen neue Technologien, die Polizei nutzt sie auch. Ansonsten wäre das ja ein ungleicher Kampf in Anführungsstrichen, sodass man da sich ständig neu ausrichten muss, sich ständig neu darauf einrichten muss und wir geben unser Bestes.
Wie für alle Nutzer gilt auch für Drogendealer, Waffenhändler oder Auftragsmörder im Tor-Netzwerk die Anonymität. Und solange niemand persönliche Daten, zum Beispiel eine personalisierte Mailadresse, angibt, bleibt er unerkannt. Das macht das Tor-Netzwerk zum zweischneidigen Schwert. Tor, die Software, mit der man in das Netz im Netz vordringen kann, wurde ursprünglich entwickelt, um ihre Nutzer vor der Überwachung im Internet zu schützen. Überwachung durch Staaten, Geheimdienste und Firmen, die an persönlichen Daten interessiert sind. Spätestens seit den Enthüllungen von Whistleblower Edward Snowden ist klar, das Internet wird überwacht. Jeder Klick im WWW, im World Wide Web, wird registriert, lässt sich nachvollziehen. Das fängt schon bei der Google-Suche an, erklärt Sam Grüneisen vom Chaos Computer Club Luxemburg.
Alles, was man sucht und bei Google eingibt, wird ja gespeichert und dann werden Profile erstellt, zum Beispiel all diese Reklamen, diese Werbung, die man sieht, wenn man auf verschiedene Seiten surft oder auf Facebook oder so. Das hängt alles damit zusammen. Ja, wenn man mal auf Google irgendwie was eingibt, man sucht irgendwas gegen Herpes, sag ich jetzt mal einfach. Da will man vielleicht nicht, dass jeder weiß, dass man jetzt gerade irgendwas gegen Herpes sucht. Kann ja sein, ja, dass der Arbeitgeber das einmal sieht. Das will man halt einfach nicht. Ich glaube, das ist sehr legitim, dass man dann einfach Tor benutzt, um diese Suchanfragen zu stellen.
Sam Grüneisen und seine Mitstreiter vom Chaos Computer Club Luxemburg sind Aktivisten. Sie gehen nicht auf die Straße, tragen keine großen Transparente vor sich her und doch tun sie etwas. Seit 2013 betreibt die Gruppe 6 Tor-Server, sogenannte Exit-Nodes. Sie sind der Ausgang, den die Daten aus dem Tor-Netzwerk nehmen. Über sie werden die Daten weitertransportiert. Weltweit gibt es derzeit etwa 6000 Tor-Knoten.
Man tut was Gutes. Ich glaube, wir sind nicht die Menschen, die jetzt vielleicht aktiv werden in irgendwie in Ländern wie, sagen wir, Syrien, dass wir vor Ort sind. Aber wir können dann halt von zu Hause aus können wir wirklich etwas bewirken, was dann auch Tausende oder Abertausende von Leuten benutzen können.
Wer Daten über ihre Server sendet und ob die Server auch von Kriminellen genutzt werden, das wissen die Jungs nicht. Es würde ihrem Ideal der völligen Anonymität im Netz widersprechen, Daten abzugreifen und auszuwerten. Dass sie Exit-Nodes betreiben, ist ihr politisches Statement, sagt Jan Gut.
Politisches, ethisches, moralisches Statement auf jeden Fall. Das ist das Erste, warum wir das hier tun. Also Bürgerrechte gibt's und man darf das nicht vergessen, warum unsere Großväter auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben, warum so viele Menschen so viele Prozesse losgetreten haben, um einen Punkt zu machen, um zu zeigen, das ist, wie Demokratie funktioniert, das ist, wie was die typischen Pfeiler sind von der Demokratie und das ist halt unser Statement unserer Generation, jetzt zu sagen, wir betreiben Tor, Exit Nodes, um euch zu zeigen, das Internet müsste im Grunde genommen diese Freiheiten bieten, die Tor bietet und bitte lasst uns zusammenarbeiten, um es wieder auf diesen Punkt zurückzubekommen, damit jeder Mensch frei, unabhängig und anonym das recherchieren kann, was er möchte und nicht negative Folgen in einer späteren Zukunft zu befürchten hat.
Die meisten Deutschen teilen die Sorge der Leute vom Chaos Computer Club Luxemburg. Laut einer Studie des Verbands Bitkom aus dem Jahr 2015 haben 80% der Computernutzer das Gefühl, dass ihre Daten im Netz kaum oder gar nicht sicher sind. 75% von ihnen fürchten sich konkret davor, von staatlichen Stellen ausspioniert zu werden. Und das gilt nur für Deutschland. Für Menschen in Diktaturen oder Bürgerkriegen kann Sicherheit im Netz sogar eine Frage von Leben oder Tod sein.
Hallo?
Hallo, Samad?
Hallo.
Wir erreichen Samad Djibeli und seinen Dolmetscher telefonisch an einem geheimen Ort irgendwo in Deutschland. Der 23-jährige Syrer muss um sein Leben fürchten, denn er ist Mitbegründer einer Gruppe von Bürgerjournalisten. Die New York Times nannte sie kürzlich Syriens weiße Rose, nach der Widerstandsgruppe aus der NS-Zeit. Sie selbst nennen sich Raqqa is being slaughtered silently, kurz RBSS. Übersetzt heißt das, Raqqa wird im Stillen niedergemetzelt. Die Stadt Raqqa ist eine Hochburg des sogenannten Islamischen Staats im Norden von Syrien. Ein wunderbarer, florierender Ort des Wohlstands, durch und durch radikal islamistisch. So berichtet zumindest die Terrormiliz IS stolz über ihre Propagandakanäle. Dieser Propaganda wollten Djibeli und seine Mitstreiter etwas entgegensetzen. 2014 gründeten sie RBSS.
Wir haben mit RBSS angefangen, weil wir den Medien zeigen wollten, was in Raqqa wirklich los ist. Die Menschenrechtsverletzungen durch das Regime und durch radikale Gruppen wie den IS. Für die Leute in Raqqa selbst sprühen wir Graffiti und hängen Plakate auf. Und wir haben unsere Website und die Artikel.
Ganz wichtig, ihr YouTube-Kanal, auf den sie regelmäßig Videos hochladen, zum Beispiel dieses. Von einer Frau, die auf der Straße von radikalen Islamisten hingerichtet wird, offenbar, weil sie ihren Mann betrogen hat. Es dauerte nicht lange und RBSS geriet ins Fadenkreuz der Islamisten. Immer mehr der jungen Leute mussten aus Syrien fliehen. Zunächst gingen sie in die Türkei. Doch auch dort lebten sie gefährlich. In den vergangenen Monaten wurden drei von ihnen ermordet und ein Filmemacher, der mit ihnen zusammenarbeitete. Vor wenigen Wochen wurden deshalb rund 2 Dutzend RBSS-Leute rausgeholt aus der Türkei. Seitdem leben sie verstreut in verschiedenen europäischen Städten und Dörfern. Bis auf 17 Reporter, die noch in Raqqa ihren schwierigen Job machen. Denn hochgefährlich sind nicht nur die heimlichen Dreharbeiten und die Interviews. Auch im Internet können sie tödliche Spuren hinterlassen, wenn sie recherchieren, sich zu Interviews verabreden, Fotos und Artikel hochladen und Videos überspielen.
Schon viele Leute haben versucht, unsere Internetseite auszuspähen und unsere Kommunikation. Wir können die Angriffe zurückverfolgen. Deshalb wissen wir, dass es vor allem IS-Mitglieder sind, die versuchen, uns zu hacken.
Djibeli und seine Leute benutzen deshalb für jeden Schritt eine Verschlüsselungssoftware, arbeiten also auch im Darknet. So schützen sie ihr Leben. Die jungen Bürgerjournalisten aus Raqqa sind über das Nothilfeprogramm der Organisation Reporter ohne Grenzen nach Europa gekommen. Ihre Spuren sollen verwischt werden, auch im Netz. Wie wichtig das ist, erfahren die Leute von Reporter ohne Grenzen in ihrer Arbeit fast täglich, wie Geschäftsführer Christian Mier berichtet.
Wir haben mal vor einer Weile eine Auswertung gemacht unserer weltweiten Nothilfefälle. Wir haben weltweit jedes Jahr so 500 bis 600 Nothilfefälle, also von Journalisten, denen wir in Notsituationen helfen, weil sie wegen ihrer Arbeit in Bedrängnis geraten wurden, weil sie wegen ihrer Arbeit gefoltert wurden, inhaftiert wurden. Und in fast der Hälfte aller Fälle hat Überwachung eine Rolle gespielt. Das heißt, Journalisten sind in eine Notsituation geraten, weil sie vorher überwacht wurden. Und da haben wir uns auch entschlossen, wir wollen unseren kleinen Beitrag leisten, einfach unsere Serverkapazitäten zur Verfügung stellen, um Journalisten, Aktivisten ein sicheres Bewegen im Internet zu ermöglichen.
Deshalb betreibt das Berliner Büro von Reporter ohne Grenzen seit 2013 einen eigenen Tor-Knoten, ähnlich wie der Chaos Computer Club Luxemburg. Dass Tor bzw. das Darknet ein so negatives Image haben, ärgert Christian Mier.
Allein den Begriff Darknet, den finde ich irgendwie mal sehr irreführend. Also ich glaube, es gibt online wie offline Bösewichte. Es gibt im Internet Kriminalität und da gibt es Menschen, die versuchen, sich zu verstecken. Aber das gibt es offline genauso. Insofern glaube ich sozusagen, einen Raum per se zu kriminalisieren, das finde ich problematisch. Solange sozusagen man mit solcher Technik auch überleben im wahrsten Sinne des Wortes kann, würde ich die nicht per se als eine Technik verteufeln.
Menschen wie Christian Mier oder auch die Jungs vom Chaos Computer Club in Luxemburg ziehen daher die Bezeichnung Tor-Netzwerk dem Begriff Darknet vor. Das Darknet umfasst nach ihrer Logik nämlich nicht das gesamte Tor-Netzwerk. Es ist der dunkle, der kriminelle Teil des anonymen Netzes, wo im härtesten Fall nicht nur Drogen gedealt, sondern auch Dinge wie Kinderpornografie gehandelt werden. Uns liegt ein Interview mit einem Betreiber einer Kinderporno-Plattform vor. Seine Seite war zumindest im Jahr 2013 einer der größten Anbieter von Pornofilmen für Pädophile. Über 1 Million Bilder und 250 Videos, damit wirbt die Plattform. Nutzer können auch selbst Fotos und Videos hochladen. Der Betreiber der Seite ist nach eigenen Angaben zwischen 20 und 30 Jahre alt, selbst pädophil. Zuerst, schreibt er, war die Seite im Internet beheimatet für seine persönlichen Zwecke. Als er vom Darknet hörte, verlagerte er seine Seite dorthin.
Es gab ähnliche Seiten, aber die waren schlecht gemacht. Ich habe meine Seite ein bisschen verändert, den Namen geändert und sie online gestellt. Den Link zur Seite habe ich dann in ein Forum im Darknet gepostet und ich war überrascht, wie viele Besucher die Seite plötzlich hatte. Seitdem wurde die Seite immer bekannter.
Der Betreiber betont, dass er selbst nie Kinder missbraucht habe. Seine Seite, für ihn trägt sie gar dazu bei, dass Missbrauch an Kindern abnimmt. Er erklärt:
Viele Studien zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Verbreitung von Pornos und den Vergewaltigungsraten. Wenn mehr Pornofilme geschaut werden, dann nehmen Vergewaltigungen ab und das gilt für jede sexuelle Orientierung. Deshalb sollten alle Pornoformen erlaubt sein, auch solche, die extrem gewalttätig sind. Wenn es solche Seiten nicht gäbe, dann würden die Nutzer andere Plätze finden, wo sie ihre Neigungen ausleben können, würden sich nur unter Gleichgesinnten befinden, die genauso denken wie sie. Sie wären keiner Kritik von anderen Nutzern ausgesetzt.
Eine ziemlich fragwürdige Rechtfertigung für das Betreiben einer Kinderpornoseite. Das Leid der Kinder, die für die Filme und Fotos auf seiner Seite missbraucht werden, blendet er völlig aus. Auf der Seite und in den zahlreichen Foren für Pädophile sind, nach Aussage des Betreibers, auch kritische und Hasskommentare zu finden. Freiheit, sagt er, gelte nicht nur für nette Worte, sondern auch für Meinungen, die man selbst nicht hören wolle. Solche Seiten und ihre Betreiber stehen für die dunkelsten Machenschaften im Tor-Netzwerk. In der Anonymität bieten sie ihre Dienste an, oft über Jahre, ohne dass sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Marc Schmidt und seine Kollegen von der Polizei müssen auf einen Fehler dieser Menschen hoffen, um sie zu identifizieren. Für die Arbeit der Polizei, sagt Schmidt, wäre es zwar wünschenswert, das Darknet zu überwachen, Täter, die dort operieren, belangen zu können, dem ursprünglichen Sinn und Zweck des Netzwerks würde das aber zuwiderlaufen.
Die Technologie, die genutzt wird, dient der Anonymisierung auch zu guten Zwecken, die ich natürlich dann damit auch einkassiere, weil der Staat, wenn ich die Möglichkeit schaffe, so vorzugehen, kann das der Unrechtsstaat genauso tun und kann dann, sage ich mal, die Oppositionsgruppe, die sich über Tor unterhält oder austauscht, auch identifizieren. Und das ist natürlich, denke ich mal, aus gesellschaftlicher Sicht nicht wünschenswert.
Die Freiheit der Menschen, sich ohne Überwachung online bewegen zu können, für die Exit-Note-Betreiber vom Chaos Computer Club ist sie das höchste Gut. Diese Freiheit, sagt Jan Gut, sollte erst einmal jedem gewährt werden. Wirklich jedem? Auch denen, die die Anonymität missbrauchen, um Kinderpornos, Waffen oder Drogen anzubieten?
Tor ist nichts anderes wie ein Hammer oder ein Schraubenzieher. Mit einem Schraubenzieher oder mit einem Hammer kann ich entweder halt ein Haus zusammenbauen oder ich kann jemanden umbringen. Es ist halt ein Gegenstand, wie jedes andere auch. Und dann müssten wir auch im Grunde genommen dann alles andere verbieten von Gegenständen. Also dieses Argument lasse ich nicht gelten. Bei keinem.
Und doch besteht das Problem. Das Werkzeug, das Tor-Netzwerk, das eigentlich die Freiheit bringen soll, gerade für diejenigen, die sie dringend brauchen, wird auch umfunktioniert und missbraucht. In den dunklen Kanälen entziehen sich Kriminelle der Strafverfolgung. Noch hat niemand einen Weg gefunden, den Kriminellen im Tor-Netzwerk zu Leibe zu rücken und gleichzeitig denjenigen, deren Leben daran hängt, die Anonymität zu gewähren. Auch IT-Sicherheitsexperte Michael Backes von der Saar-Uni nicht. Für ihn ist Tor alternativlos.
Ich sehe nicht, dass es etwas Selektiveres geben kann. Also es wird oft diskutiert, sowas wie ein Hintertürchen einbauen, wo staatliche Institutionen in begründeten Fällen, begründeten Verdacht mit Richterbeschluss reinschauen können. Auch bei Verschlüsselung generell. Ich finde das wahnwitzig. Aus dem einfachen Grund, keiner kann mehr kontrollieren, wie diese Hintertür wirklich benutzt wird. Und viele Anwendungsfälle für Verschlüsselung sind ja gerade dafür da, dass nicht reingeschaut wird. Ja. Gerade Stichwort Industrie, Spionage und so weiter. Auch Cyberwar zwischen Staaten. Meiner Meinung nach kann das nur funktionieren, genau wie das ganze Internet, wenn es einfach für alle gleich ist. Also man hat einfach keine Chance, meiner Meinung nach, da eine Hintertür einzubauen, ohne im Prinzip den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben. Das ist halt das Problem. Ja, ich sehe das Problem. Ich weiß auch, dass es real ist, weil wir auch relativ oft gesprochen haben mit Europol und so weiter und so fort. Ich weiß das alles. Ich sehe nur die Lösung nicht. Und ich glaube, die Lösung, dass man es lässt, wie es ist, um den ehrlichen 99,9% der Menschen etwas zu geben, was sie brauchen, ist besser, als es keinem zur Verfügung zu stellen.
Das Institut von Professor Backes betreibt derzeit keinen Tor-Knoten, aber er und seine Leute denken darüber nach, einen einzurichten. Damit würden sie den täglich rund 2 Millionen Tor-Nutzern weltweit einen Dienst erweisen. Und zwar denen, die Schutz vor politischer Verfolgung oder dem Ausspähen generell suchen, aber genauso auch den Kriminellen, die im Netzwerk ihren Geschäften nachgehen. Einen Weg aus diesem Dilemma gibt es derzeit nicht. Der Polizei gelingt es aber in letzter Zeit immer häufiger, an Kriminelle aus dem Darknet heranzukommen, weil diese einen Fehler machen, persönliche Daten preisgeben und so ihre Identität nachvollziehbar ist. Die letzten großen Schläge der Polizei gegen Kriminelle aus dem Darknet zeigen, das Wettrüsten im Netz ist noch nicht verloren.
Das Darknet. Fluch, Segen oder beides. Land und Leute von Katrin Aue und Sabine Wachs.
Land und Leute. Regionale Features auf SR3 Saarlandwelle. Immer sonntags um 12.30 Uhr und im SR3 Podcast-Angebot.